Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Doris Frei. Ein herzlicher Willkommensgruß auch an alle, die uns bundesweit über das digitale Radio DAB Plus hören, ob daheim im Wohnzimmer, bei der Arbeit oder im Auto. Schön, dass Sie alle in dieser Stunde mit dabei sind. Der freikirchliche Pastor und Buchautor Max Lucado hat einmal gesagt, Gott gönnte sich Ruhe, nachdem er 6 Tage gearbeitet hatte. Und die Welt brach nicht zusammen. Was gibt uns Grund zu meinen, sie würde zusammenbrechen, wenn wir uns ausruhen? Soweit Max Lucado. Ausruhen, einfach mal ausspannen. Wer von uns möchte das nicht? Aber dürfen wir uns das überhaupt erlauben, einmal einfach nichts zu tun? Relaxen und Chillen ist heutzutage absolut modern. Aber was meint denn Chillen überhaupt? Das Wort, das kommt aus dem Englischen und meint so viel wie sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen oder wie die Jugendlichen sagen würden, einfach mal abhängen. Chillen oder relaxen, das kann man nur in einer entspannten und vertrauten Atmosphäre. Einfach mal alles loslassen, nichts tun und einfach nur sein. Man könnte auch sagen, einfach mal die Seele baumeln lassen. Mancher fragt sich nun vielleicht, aber was hat das denn bitte schön mit Spiritualität und dem Glauben zu tun? Gute Frage. Oder hat vielleicht sogar schon Jesus mit seinen Jüngern relaxed, wie man es heute modern ausdrücken würde? Und wenn ja, wie geht das? Diesen und weiteren Fragen gehen wir heute in der Spiritualitätssendung gemeinsam mit Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz nach. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rickenmann.
Ja, grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Herr Pfarrer Rickenmann, unsere Sendung, die trägt heute den Titel Relaxen mit Gott. Ist das nicht ein wenig arg salopp, so à la mit dem lieben Gott auf dem Liegestuhl?
Natürlich ist es extra ein bisschen so formuliert, dass es einem die Lust nach Ferien und die Lust nach Entspannung weckt, das ist klar, aber es ist tatsächlich ein etwas wirklich grundlegenderes Thema.
Ja, und auf das freuen wir uns. Sie haben uns einen Impulsvortrag vorbereitet zum Thema Relaxen mit Gott. Na dann, liebe Zuhörer, lehnen Sie sich zurück, lauschen und relaxen Sie heute in unserer Spiritualitätssendung gemeinsam mit Pfarrer Aniel Rickenmann.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Ihnen ein ganz herzliches Willkommen zu unseren Betrachtungen zu diesem etwas doch lockeren Thema, nachdem es, das wenigstens so klingt, Relaxen mit Gott. Ich möchte Ihnen, damit wir uns richtig verstehen, sofort eine Vorbemerkung machen. Sie müssen sich jetzt nicht eine spirituelle Kuschelstunde erwarten, sondern es geht um die Betrachtung eines der Elemente unserer christlichen Spiritualität, und zwar, dass wir uns ausruhen dürfen, Ruhe finden dürfen bei Gott und mit Gott. Dass das nicht einfach irgendwie so eine Nebensache ist, daran erinnert uns das berühmte Wort des heiligen Augustinus aus den Confessiones, aus seinen Bekenntnissen: Du, Herr, hast uns auf dich hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sich bei Gott ausruhen ist also kein spirituelles Kuschelthema, sondern eine Grunderfahrung eines wirklich religiösen Menschen. Es geht um die grundsätzliche Erfahrung, dass wer sich in Gott geborgen weiß, dass dieser Mensch alles etwas ruhiger, etwas gelassener und gelöster nehmen kann. Doch das ist so einfach gesagt. Und ich bin überzeugt davon, dass eine solche Erfahrung auch etwas vorbereitet werden müsste. Wir müssen uns nämlich bewusst vor Augen halten, dass wir sozusagen einen Ort haben, eine Person, wohin wir uns in jedem Fall hinwenden können. Und das ist leichter gesagt, als dann auch wirklich gelebt und gefühlt. Es ist sicher kein Zufall, dass in der Heiligen Schrift die Themen Ruhe und Kraft im Zusammenhang mit der menschlichen Erfahrung mit Gott sehr häufig genannt werden. So findet beispielsweise, wer bei der Einheitsübersetzung das Wort Ruhe per Computer in die Suchmaschine eingibt, 207 Mal das Wort Ruhe, ruhig oder eben auch unruhig. Wenn Sie das Gleiche mit dem Wort Kraft machen, also dass beispielsweise dem Menschen Kraft von Gott herkommt, dann finden Sie das Wort sogar 325 Mal. Natürlich ist es noch nicht eine Wesensaussage, aber es heißt doch, dass es immerhin schon eine wichtige Sache ist. In sehr eindrücklicher Weise berichten da die Zeugen der Bibel von ihrer Erfahrung, in Gott Ruhe und Kraft zu finden oder ihre Kraft erneuert zu bekommen. Wer dies bewusst erleben will, braucht allerdings etwas, was uns modernen Menschen, ja selbst uns Priestern und Pfarrern manchmal fehlt, nämlich Muße und Stille. Ein sehr eifriger Theologiestudent hat seinem Pfarrer einmal gesagt, ach Herr Pfarrer, wenn Sie Latein beten, dann ist das einfach so wunderbar, es ist doch ganz klar, dass das Latein die Sprache Gottes ist. Da antwortet der Pfarrer dem Seminaristen, Unsinn, mein Lieber, blamier dich nicht. Du weißt ganz genau, dass die Stille die Sprache Gottes ist. Auch wenn diese Geschichte etwas humoristisch ist, aber ein bisschen Wahrheit steckt dahinter. Nun, nicht umsonst war bei den alten Römern nicht das Aufgehen in einem emsigen Arbeitsrhythmus das Lebensideal und das Ziel, sondern das sogenannte Otium, die Muße. Zeit zu haben für sich selber und für andere, dem nachzugehen, was meiner Person wohltut und was mich glücklich macht. Richtig verstanden kann das auch in unserer stressigen Lebenswelt ein Weg sein, Mensch zu bleiben und nicht wie ein Hamster im Rad zu werden. Arbeitspsychologen haben in den letzten Jahren begonnen, zwischen zwei Arten von Stress in unserer stressigen Arbeitswelt zu unterscheiden, den sogenannten Eustress und den sogenannten Distress. Der eine, der Eustress, ist jene Art von Herausforderung, eine Art von positivem Stress und Aktivität, die wir Menschen brauchen zur Selbstentfaltung und zur Förderung unserer Talente und Fähigkeiten. Diese Art von, in Anführungszeichen, Stress tut uns Menschen gut. Das heißt, es ist Eustress, also guter, wohltuender Stress. Diese Art von Herausforderung ist, wie gesagt, sogar notwendig, dass der Mensch seine Persönlichkeit und seine Lebenskräfte entwickeln kann. Diesen Stress kann der Mensch auch gut abbauen, weil er ihm wohlbekommt und weil er gut darauf reagiert, weil es ihm helfen, wie gesagt, sich zu entfalten. Diese Kräfte. Daneben gibt es aber auch eine schädliche Art von Stress, nämlich den sogenannten Distress. Also eine Art von Herausforderung, Überforderung vielleicht sogar, Stress eben, der dem Menschen schlecht bekommt. Warum? Diese Art von Stress gibt dem Menschen das Gefühl, ein Hamster im Rad zu sein. Es macht den Menschen unfrei. Sie kennen vielleicht die Art von Menschen, die sogar in den Ferien sogar immer ein Handy bei sich tragen und immer meinen, verfügbar sein zu müssen. Die können gar nicht mehr anders als immer an ihre Arbeit denken. Menschen werden dann gereizt, manchmal sogar krank und unzufrieden. Diese Art von Stress setzt den Menschen unter Druck, bringt ihn manchmal sogar in eine Sinnkrise oder lässt dann auch persönliche Beziehungen kriseln. Der Distress ist schlecht abbaubar. Er frisst an unseren Nieren, würde man auch sagen. Oft ist diese Art von Stress auch eine Ursache für Burnout. Dahinter stehen manchmal Konflikte, Überforderung, falsche Erwartungen oder ähnliche Dinge, die nicht geklärt sind. Wenn es bei uns heute um Relaxen mit Gott geht, dann kann dies solchen Stress vielleicht nicht restlos abbauen. Aber es hilft, mit solchen Drucksituationen gut und gelassener umzugehen und manchmal vielleicht solchen Distress sogar in Richtung Eustress umzupolen. Das bedeutet nicht, dass man immer Zeit hat, 3 Wochen in die Ferien zu gehen. Aber manchmal bringt eine Stunde, ein Nachmittag oder vielleicht ein Tag mehr als sogar 3 Wochen. Warum? Das wollen wir miteinander jetzt noch anschauen. Es ist wohl kein Zufall, dass in unseren Klöstern und in unseren Gemeinschaften es neben dem institutionellen Gebet, also den regelmäßigen Gebetszeiten, 2 grundlegende Institutionen gibt, also Einrichtungen. Das eine ist die sogenannte Rekreation und das andere ist das Refektorium. Von der Weisheit des klösterlichen Lebens können wir, so denke ich, auch in unserem alltäglichen weltlichen Leben profitieren. Die sogenannte Rekreation ist eine Art institutionalisierte Freizeit. Und hier geht es nicht, Sie merken es sofort, um Wochen von Freizeit. Die heißt aber auch eben nicht nur Freizeit, sondern Rekreation, also Ort und Zeit, beispielsweise eine Stunde oder 2, in denen Neuschöpfung, eben Rekreation geschieht, wo jemand wieder hergestellt wird, wieder aufgebaut wird, ein Rekreatus wird, also eben ein Wiederhergestellter, eine Rekreata, eine Wiederhergestellte nach einer Ermüdung, auch im täglichen Arbeiten. Je nach Gemeinschaft und Orden können diese Zeiten und Orte sehr unterschiedlich sein. Das heißt, wir haben also auch die Freiheit, die Rekreation, also diese Zeiten der Erholung, unserer Lebensweise und unseren Bedürfnissen anzupassen. Das ist die eine Institution. Die zweite Institution heißt das Refektorium. Wir würden weltlich ganz banal sagen, das Speisezimmer oder der Speisesaal. Klöster und geistliche Gemeinschaften wissen, warum sie diese Orte, wo gegessen wird, nicht einfach Esszimmer nennen, sondern Refektorium. Also ebenfalls Ort, wo wieder Herstellung geschieht. So wie es für den Geist eine Zeit der Rekreation braucht, also für unseren ganzen Menschen eine Wiederherstellung braucht, so braucht es auch für den Leib ein Refektorium, also ein Ort, wo wir wiederhergestellt werden. Dies ist ein Ort, wo wir körperlich wieder zu Kräften kommen. Wenn ich diese Hinführung, wie ich jetzt sie Ihnen gesagt habe, etwas auf den Punkt bringen sollte für unser Thema Relaxen mit Gott, dann geht es darum, dass wir bewusst darauf achten, Zeiten und Orte zu pflegen, wo wir eben wirklich bewusst Rekreation an Leib und Seele, Refektion, also Wiederherstellung für unseren Körper und unseren Geist erleben können. Die Pflege solcher Momente erleichtert uns das Leben sehr. Sie ist legitim und notwendig. Sowohl in der spirituellen Tradition unserer Kirche, eben in der monastischen Tradition, wie aber auch in den Zeugnissen der Heiligen Schrift. Das Achten auf solche Erholungsmomente macht unser Leben ausgeglichener, leichter und gelassener. Darauf werden wir gleich dann noch kommen. Als Bild dieser Leichtigkeit könnten uns die Schmetterlinge, oder wie man sie auch nennt, diese anmutigen Gaukler des Lichtes, eine Ermutigung sein und uns von manch unnötiger Erdenschwere eines Raupendaseins erlösen. Zum Schluss dieses ersten Abschnittes, wir hören dann nachher gleich etwas Musik, möchte ich Ihnen ein kurzes Gedicht von Pater Adalbert Ludwig Balling mitgeben. Es ist etwas von dieser Leichtigkeit darin zu spüren, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, Refektorium, also Refektio, die Wiederherstellung, und Rekreatio, wieder Neuschöpfung, Neuschaffung an uns zu erleben. Schmetterlinge, sagt er, sind Symbole für Umkehr und Wandlung, Lichtträger, ohne es zu wissen, Leuchtzeichen einer kommenden Welt, Vorboten jener Verklärung, die mit Ostern ihren Anfang nahm. Schmetterlinge sind Frühlingsboten, Grüße des Auferstandenen nach Schmerz und Trauer der Karthage. Schmetterlinge sind Farbtupfer im Grautag unseres Lebens. Sie künden von der Freude und der Leichtigkeit des Seins. Schmetterlinge, hauchzart und lichterflossen, federleicht und bunt bemalt, Augenschmaus für alle, die den Schöpfer loben und seine Werke preisen. Ich wünsche Ihnen etwas Relax-Moment, einen Relax-Moment beim Hören der Musik jetzt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir befinden uns mitten in den Überlegungen zum Thema Relaxen mit Gott. Eine zweite Überlegung, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist ein Ferienpass spiritueller Art oder, ich würde es mal so nennen, das Ferienevangelium. Jetzt staunen Sie vielleicht etwas, aber Sie werden gleich verstehen, worum es geht. Jesus selber verspürt im Markus-Evangelium im 6. Kapitel, und das sind die Verse 31 und 32, verspürt das Bedürfnis nach Erholung und Ruhe. Und diese Stelle würde ich jetzt einmal Ferienevangelium nennen. Ich möchte Ihnen diese beiden Verse 31 und 32 des 6. Kapitels aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Es ist überraschend, dass sich im Evangelium so menschliche und so wirklich praktische Dinge finden. Ich möchte Ihnen zuerst eine Frage stellen. Geht es Ihnen ab und zu auch wie mir, dass Sie sich etwas Ruhe und Einsamkeit wünschen, einen Ort und eine Zeit, wo Sie einfach einmal für sich sein können? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle solche Zeiten und Orte brauchen, um ruhig und ausgeglichen zu bleiben. Es mag in uns und um uns manchmal das Gefühl entstehen, dass sich alles immer schneller zu drehen beginnt. Alles geht in einem rasanten Tempo vor sich. Dann ist es doch höchste Zeit, unser Leben zu entschleunigen. Was Entschleunigen konkret bis in unseren Alltag, in unser alltägliches Leben hinein bedeuten kann, das möchte ich Ihnen an den beiden Ausdrücken Fast Food und Slow Food illustrieren. Zuerst etwas zum Fast Food. Dieser englische Ausdruck, der eigentlich nichts anderes bedeutet als schnelles Essen, ist doch symptomatisch für unsere schnelllebige und gestresste Kultur. Essen wird heute oft rein funktional als Nahrungsaufnahme verstanden. So schlingen viele Zeitgenossen in Schnellimbissrestaurants, ich nenne jetzt hier keine Namen, ihre Hamburger, Chicken Nuggets und andere Schnellgerichte hinunter. Gehen Sie an sonnigen Tagen über Plätze und auch durch Perke unserer Städte, finden Sie Tausende von Menschen, Schüler und Erwachsene dabei, ihre Sandwichs zu verzehren. Dass wir uns richtig verstehen, dies ist sicher nicht in jedem Fall schlecht. Ich erinnere mich auch an schöne Momente mit meiner Familie in einem Park. Aber wenn daraus eine Grundhaltung wird, das Essen möglichst funktional und schnell abzuhandeln, dann zeigt es doch eine Armut unseres Lebensstiles, eine Armut an Muße auf, Sich beispielsweise über Mittag etwas Zeit zu nehmen, um beim gemeinsamen Essen auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Demgegenüber hat sich in den letzten Jahren der sogenannte Slow Food etabliert, dessen Symbol eine Häuschenschnecke ist. Ausgesuchte und sorgfältig zubereitete Speisen werden in einem gemütlichen Rahmen eingenommen, und zwar eben slow, also langsam, ein langsames Essen, bei dem es selbstverständlich auch um den gemeinsamen Austausch bei Tisch geht. Oft sind dann die Produkte beim Essen direkt aus dem Garten oder aus der Nachbarschaft, so dass auch der Aspekt Ökologie und Gesundheit beachtet wird. Natürlich ist dies nur ein Beispiel, aber es ist symptomatisch für unseren Lebensstil. Ein städtisch geprägter, schneller und individueller Essensverzehr, oft mit Fertigprodukten aus der halben Welt, steht dem ruhigen, auf Gemeinschaft und Austausch angelegten Essen entgegen. Natürlich lassen uns berufliche Zwänge oft keine andere Wahl. Ich bin mir dessen bewusst, da ich selber einige Jahre dies erlebte. Dennoch müssen wir uns fragen, ob das gesund ist und wirklich auch auf unser menschliches Leben zugeschnitten. Das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen sollte. Jedenfalls zieht sich Jesus und seine Jünger in die Einsamkeit, um Muße zu haben. Einerseits für das Gebet, für das gemeinsame Gespräch und eben auch beispielhaft für das gemeinsame Essen und für die Erholung. Ruht euch etwas aus, sagt er zu seinen Jüngern. Über das richtige Maß, das sicher individuell verschieden ist, aber grundsätzlich doch benannt werden kann, also das rechte Verhältnis von Aktivität und Nichtstun, Strandkorb und Bergsteigen in den Ferien, darüber macht sich der bereits genannte Adalbert Ludwig Balling Gedanken. Er sagt zur Aktivität Folgendes: Die übertriebene, rastlose Unruhe während den Ferien und Urlaubstagen ist alles andere als Muße. Wer nur ans Joggen, Bergsteigen, Besichtigen, Schwimmen, Segeln, Reiten, Jagen und dergleichen denkt, wird nicht zur Ruhe kommen, die für ihn so wichtig wäre. Wer nur äußerlich turnt und Sport treibt und Reiseeindrücke sammelt, lässt gar zu gern und leicht seine Seele verkümmern. Es wäre verheerend, wenn wir im Urlaub von uns selber weglaufen wollten. Es wäre fatal, die Ferien nur als Chance zum Kilometerfressen zu nutzen. Es wäre alles andere als Muße, wenn wir in diesen uns zur Verfügung stehenden Tagen und Wochen nicht auch nach innen schauen wollten. Ich glaube, dazu erübrigt sich jeder Kommentar. Er sagt auch zum Dolce Far Niente etwas, und zwar Folgendes, ich zitiere: Muße, auch das müssen wir begreifen, ist nicht nur nichts tun, sondern auch willige Bereitschaft, seine Seele baumeln zu lassen, den Geheimnissen des Herzens zu lauschen, die Wunder der Natur zu erkennen und dafür zu danken. Muße ist weder totales Nichtstun noch grübelnde Nabelschau. Muße sollte ein Stück Weg sein zur Selbstfindung, ein gewolltes Innehalten, um auch jene Stimmen zu hören, die wir im Alltag allzu leicht überhören. Ja, ich glaube, Pater Balling fasst hier sehr gut zusammen, was Muße bzw. Erholung meinen könnte, eben auch, um bereit zu sein für Gott. Muße ist eigentlich ein Kunst für sich selber und das Umfeld, das richtige Maß zwischen Ausruhen und Aktivität zu finden. Als nicht gelungen wird man wohl jenes Modell verstehen, bei dem sich jemand dauernd mit einem Bedürfnis nach Ruhe davor entschuldigt, etwas anzupacken und dringend anstehende Aufgaben endlich zu erledigen. Das wäre also jemand, der übertrieben nur auf sich hört. Umgekehrt gehen Beziehungen, Ehen und Menschenleben in Brüche, wenn die Arbeit, die Pflicht und die Wichtigkeit zum Beispiel der eigenen Karriere immer wieder der Vorwand ist, keine Zeit zu haben für ein Spiel mit den Kindern, ein gemeinsames Essen oder andere erholsame, beziehungspflegende Momente. Muße ist eine Kunst, aber die können wir lernen. Ich würde Ihnen anraten, dass wir einmal versuchen, auf das Ferienprogramm von Jesus zu hören. Jetzt denken Sie, Ferienprogramm? Ja, ich erinnere Sie an die beiden Verse, die wir vorher gelesen haben. Es ist ein Vier-Punkte-Programm. Ich möchte es Ihnen kurz erläutern. Jesus sucht mit seinen Jüngern zuerst Stille, Ruhe und Einsamkeit für das Gebet. Es geht dabei darum, sich selber zu finden, seine eigene Mitte zu finden, ruhig zu werden in der Seele, drinnen und nicht nur draußen, eine frohe und freudige Dankbarkeit der Seele zu erleben, einmal auch frei atmen zu können. Das ist das Erste. Dann nimmt er sich sicher auch Zeit für das gemeinsame Gespräch. Sie wollen nämlich allein sein, zusammen. Jesus mit seinem Jünger, mit seinen Jüngern. Und ich denke, das gilt doch auch für uns und unser Umfeld, dass wir uns einmal aus dem Alltag verabschieden, für unsere Familien, für unsere Kinder, Partner, Partnerinnen Zeit haben, vielleicht auch einmal für Arbeitskollegen, dass wir vielleicht auch mal bereit sind, anstehende Konflikte zu lösen und Zeit zu haben für neue Freundschaften. Das Dritte, Jesus nimmt sich sicher auch Zeit für ein gemeinsames Essen oder für mehrere gemeinsame Essen mit den Jüngern. Stellen Sie sich einfach einmal vor, wie Jesus mit seinen Jüngern am Feuer sitzt, ein Glas Wein trinkt, wie ein Lamm über dem Feuer brutzelt und wie die Jünger mit Jesus Oliven und Brot verspeisen. Für uns könnte doch das heißen, dass wir uns auch in den Ferien oder an einem Samstag oder Sonntag oder wann wir Freizeit haben, wirklich Zeit nehmen für ein gemeinsames Essen, für ein Lagerfeuer, zum Grillieren, vielleicht einmal zum Pizza-Essen gehen, ein neues Restaurant oder in den Ferien irgendwo in Griechenland eine neue Speise entdecken oder vielleicht sogar zusammen zu kochen. Und dann ist da noch das Vierte. Ruht euch aus, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sich Zeit nehmen, auszuruhen. Sich erholen können. Stellen Sie sich einmal vor, wie Jesus mit seinen Jüngern badet, wie er im See herumplanscht oder wie er beispielsweise auf einen Berg steigt. Wir kennen das aus dem Bericht beispielsweise auf dem Berg Tabor. Nun, das war nicht zur Erholung sicher, aber er wird das vielleicht auch in dem Rahmen getan haben. Es ist wichtig, dass wir Distanz gewinnen können von unserem Alltag. Wie wir das tun, ist sehr individuell. Manche gehen gerne in die Berge, andere an den See oder das Meer. Manche tun dies zu Hause oder in einem gemieteten Haus, vielleicht in einem Ferienhaus, im Zelt oder sogar im Heustall. Wichtig ist, dass man Zeit hat, sich wirklich zu erholen. Ich komme damit zum Ende der zweiten Überlegung. Sie sehen, das Evangelium ist gar nicht so furchtbar theoretisch, sondern im Gegenteil etwas ganz Praktisches und gibt uns sogar für die Ferien hilfreiche Tipps. Ich wünsche Ihnen einen Moment der Erholung beim Hören der Musik.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Doris Frey, gemeinsam mit Pfarrer Dr. Aniel Rickenmann aus Oberdorf in der Schweiz betrachten wir heute das Thema Relaxen mit Gott. In einem ersten Teil haben wir festgestellt, dass Muße und Stille einfach notwendig sind und auch legitim, dass wir Zeiten und Orte der Rekreation und der Reflexion finden müssen, eine Erholung für Leib und Seele. Im zweiten Teil sind wir dann näher eingegangen eingegangen auf dieses richtige Maß an Aktivität und Nichtstun, was individuell verschieden ist. Wir haben das Ferienevangelium, wie Pfarrer Rickemann es genannt hat, betrachtet. Zwei Verse aus dem Markus-Evangelium, in denen Jesus sagt, kommt und ruht ein wenig bei mir aus. Und diese vier Punkte des Ferienprogramms von Jesus dann betrachtet, die Stille, Ruhe und Einsamkeit, die wir suchen sollen im Gebet und auch für das Gebet. Den zweiten Punkt, das war dann die Zeit des gemeinsamen Gesprächs, zusammen irgendwo die Stille suchen und miteinander auch einmal ausgiebig reden. Eine Zeit für ein gemeinsames Essen, miteinander Mahl halten und schließlich auch diese Zeit nehmen, um sich auszuruhen. Soweit die ersten beiden Teile, was uns die Bibel vorschlägt, wie wir Ruhe finden können bei Gott. Das ist nun der Inhalt der dritten Teils der Betrachtungen.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich möchte mir noch jetzt zum Schluss mit Ihnen zusammen die Frage stellen, was bedeutet es, Ruhe finden zu finden bei Gott? Und ich denke, es ist einmal gut zu betrachten, was es bedeutet, dass wir Ruhe finden bei Gott, wenn wir uns anschauen, was die Bibel uns vorschlägt. In den lateinischen Sprachen heißen die Worte für Ferien oder das Wort für Ferien, etwa auf Italienisch Vacanze oder auf Französisch Vacances oder sogar auch auf Englisch, die englische Sprache kennt das Wort Vacation. Sie alle stammen von der lateinischen Wortwurzel vacare, also frei sein oder auch leer sein. Eine der klassischen Verbindungen des Wortes vacare in der christlichen Tradition ist der Ausdruck vacare Deo, also frei sein für Gott oder auch sich leer machen für Gott und könnte auch übersetzen Ferien machen mit oder für Gott. Natürlich werden Einkehrtage, wenn Sie jetzt daran denken, oder Exerzitien nicht jedermanns Sache sein in den Ferien. Aber sich etwas Zeit zu nehmen für Gott, um etwas ruhiger zu werden, Stille und Einkehr zu finden oder sich ein bewusstes Ferienprogramm nach Jesu 4-Punkte-Programm vorzunehmen, kann doch sehr heilsam sein und wohltuend dazu. Die biblischen Zeugnisse stützen diese Ansicht nicht nur, sondern sie rufen uns förmlich dazu auf, dass wir uns doch endlich einmal auf Gott hin bewegen, um bei ihm Ruhe zu finden. So heißt es im Psalm 62,2. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm kommt mir Hilfe. Dies ein bisschen ernster zu nehmen, täte uns Christen, aber auch allen modernen Menschen gut, die eine ganzheitliche, ich sag's jetzt einmal so, Ferienerfahrung anstreben. Wieder einmal alles in einem neuen Licht zu sehen, ruhig werden, abschalten, Dinge neu zu erleben, Distanz zu gewinnen, loslassen können, neue Ideen bekommen, auf neue Ideen kommen, Kreativität wiederfinden, die mir verloren gegangen ist, eine Standortbestimmung machen und so weiter. Für all diese Dinge ist dieses zur Ruhe kommen vor Gott eine ganz tolle und wesentliche Sache. Was für ein Segen ist es doch, wenn man sich in den Ferien oder auch in einer ruhigen Stunde Zeit nehmen kann und etwas über sein Leben nachdenken kann und trotz allem Stress, vielleicht auch allen Problemen und allem Geschäft sagen kann, komm wieder zur Ruhe, mein Herz, denn der Herr hat dir doch Gutes getan. Das ist übrigens aus dem Psalm 116,7. Jesus hat dies in seinem Leben sehr ernst genommen. Obwohl die Evangelien vor allem über sein öffentliches Wirken berichten, erzählen sie auch von seinen Rückzügen in die Einsamkeit, um eben dort vacare Deo zu erleben, für Gott frei zu sein. Mindestens 4-mal in den Evangelien zieht er sich allein an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Also diese 4-mal sind auf jeden Fall überliefert. Und 2-mal zieht er sich auch mit seinen Jüngern zurück, Einmal im Ferienevangelium, das wir eben gehört haben, und auch in einer ganz gewaltig wichtigen Stunde, in der Stunde am Ölberg. Wer sein Leben also in Gott verankern möchte, Frieden und Ruhe finden möchte, auch für sich selber und seine Seele, der sollte das Vorbild Jesu ernst nehmen. Viele Heilige haben dies übrigens ja auch getan. Beispielsweise der heilige Franziskus während einer Fastenzeit, die er auf einer Insel im Trasimenischen See verbracht hat. Für mich persönlich sind es vor allem zwei Worte Jesu, die mich motivieren, neben den äußeren Ferien auch meiner Seele immer wieder etwas Ferien zu schenken. Ich möchte Ihnen diese beiden Einladungen Jesu nicht vorenthalten. Die eine findet sich im Matthäusevangelium im Kapitel 11, in den Versen 28 bis 29. Da sagt Jesus Folgendes: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Für mich ist dies so etwas wie die Magna Charta für alle, die sich Ruhe, Erholung und Orientierung bei Jesus suchen und die versuchen, frei zu sein für Gott. Schauen wir noch einen Moment etwas genauer hin. Jesus lädt alle ein, zu ihm zu kommen. Und eben nicht nur jene, die jetzt vielleicht ein Schmetterlingsgefühl haben, sondern vielleicht eben auch jene, die sich eher an den Boden gedrückt fühlen, die besonders eben an etwas leiden oder in sich etwas Schweres tragen. Warum sollen wir das tun und was bringt es? Im Vertrauen sollen wir unsere Leiden vor Christus hinlegen, sie ihm hinhalten und versuchen, sie dann auch dort zu lassen und Abstand zu gewinnen, frei zu werden davon. Jetzt denken Sie, naja, das sind ja schöne, fromme Worte. Aber wenn wir auf die Schmerztherapie schauen, die in verschiedenen Praxen und Spitälern angewendet wird, ist das überhaupt keine Frömmelei. Schmerzen können, wenn man sie jemandem jetzt physisch nicht wegnehmen kann, so gemildert und ertragbar für einen Menschen gemacht werden, indem man die Aufmerksamkeit des Menschen auf etwas anderes lenkt, so dass schließlich jemand mit seinen Schmerzen leben kann. Jesus verspricht denen, die das mit Vertrauen tun, ihnen Ruhe zu verschaffen. Und ich glaube, man darf schon sagen, das ist doch die millionenfache Erfahrung von Menschen, die in Gott verankert sind. Nun, ich habe mich doch gefragt, was bedeutet es denn, dies mit Vertrauen zu tun? Jesus sagt, dass wir unsere Leiden, also das Joch, meint er, oder davon spricht er, akzeptieren sollen, es auf uns nehmen, sagt er, und dass wir uns an ihm orientieren sollen. Dann tun wir das. Schauen wir einmal auf Jesus. Am Ölberg, hier betet nämlich Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sich und seine Leiden oder vielleicht auch das, was uns eben belastet, wirklich Gott überlassen und damit eben auch ein Stück Freiheit erfahren. Und wie gesagt, das verlangt sicher Vertrauen von uns. Nun, warum sollen wir dann aber und wie können wir von Christus lernen und ihm vertrauen? Weil, und so sagt er es eben selbst, er gütig zu uns ist und von Herzen demütig. Er ist sich nämlich nicht zu schade, in unsere kleinsten Leiden hineinzuknien und uns seine Güte zu zeigen. Doch machen können wir das nicht einfach so, dass es funktioniert nach unserem Willen, so wie eine mathematische Formel ein gewünschtes Resultat ergibt, so wie ich es eben gerne möchte. Sondern es geht darum, dass wir vertrauen können und in diesem Vertrauen eben auch etwas loslassen und so wieder frei werden. Frei, um eben Dinge neu zu sehen, Distanz zu gewinnen und eben auch wieder neue Kreativität zu finden. Schließlich kommt noch jene zweite Stelle, das zweite Wort von Jesus dazu, das mir doch sehr hilfreich scheint, eben so eine Art Relax-Moment bei Gott zu finden. Es steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel in den Versen 11 bis 14. Er sagt da: Ich bin der gute Hirt. Im Vers 11: der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Und im Vers 14: Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Der gute Hirt von der Art Jesu führt seine Schafe an einen schönen und heilbringenden Ort. Psalm heißt, er führt mich auf grüne Au, auf saftige Wiesen, wenn das nicht Ferien sind. Er gibt seinen Freunden Orientierung, weil er sie führt und leitet. Gleichsam wie wenn man den Weg findet auf einen großen Gipfel. Weil er doch von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er tut dies sogar unter dem Einsatz seines Lebens. Er tut dies alles für jemanden, der sich ihm öffnet. Denn er kennt den Menschen und lädt uns ein, dass auch wir ihn wirklich kennenlernen. Vacare Deo, also frei sein für Gott, offen sein für Gott, leer sein für Gott, dies ist letztlich die Kunst des Ferienmachens, des Relaxens oder wenn Sie eben so wollen, des Relaxens mit Gott, dass wir wirklich zur Ruhe kommen, wirklich loslassen können, eben auch unsere alltäglichen Sorgen. Dieses Verankertsein im Vertrauen auf Gott, das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen von Herzen, mit jenen Punkten, die Sie für sich jetzt vielleicht persönlich am meisten fruchtbar machen können, seien es die vier Ferienpunkte von Jesus oder der eine oder andere Gedanken, die jetzt geäußert worden sind in diesen Überlegungen. Ich wünsche Ihnen dazu viel Freude und vor allem auch etwas Muße. Chilling Moments oder Relax, was immer Sie wollen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und gute Zeit mit Gott.
Relaxen mit Gott, das ist heute unser Thema in der Spiritualitätssendung. Danke Ihnen, Herr Pfarrer Rickenmann, für Ihren Impulsvortrag zu diesem Thema. Wir haben nun eine erste Hörerin, Frau Fehr aus der Schweiz. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe zu diesem Thema eine Frage oder eine Bemerkung. Es gibt eben immer wieder Situationen, dass man keine Ferien machen kann, ziemlich lange Zeit. Und ich glaube, dann wird man ja ziemlich ungenießbar, weil jeder Mensch braucht ein bisschen Abstand oder zum. Mhm. Und ich habe das jetzt selber erlebt, oder dass es einfach nicht so möglich war, nur immer kurze Ferien. Und ich sehe es auch in einem Team bei einer anderen Gelegenheit, dass es dann einfach so wird, dass man nicht mehr mag, auf der ganzen Linie. Man weiß es ja genau, aber man getraut sich nicht, oder? Von der Arbeit her.
Mhm. Ja.
Und das finde ich ein Problem. Und vielleicht haben Sie da eine Idee, wie man da vorgehen könnte, dass man das einfach mutig auch deklarieren kann, dass man jetzt halt einfach Ferien bräuchte und nachher ging es wieder besser.
Mhm. Ja, oder auch wie es gelingen kann, solche Urlaubsoasen im Alltag zu finden.
Ja. Genau, das ist natürlich, das habe ich jetzt schon gehört im Vortrag, das ist sicher auch möglich und ist auch sehr gut.
Ja,
aber manchmal braucht man wirklich etwas länger.
Mm, das stimmt.
Um sich auch körperlich zu erholen, wenn man schon etwas älter ist.
Mm. Ja, ja, ja. Ja, also ich habe Ihre Frage wirklich verstanden. Ich würde auf zwei Ebenen würde ich persönlich antworten, also auch was ich wirklich mache. Ich kann Ihnen auch sagen, was ich mache. Wenn ich in Situationen stehe, wo ich wirklich sehr gefordert bin, weil ich viele Dinge gleichzeitig machen sollte, vielleicht weil ich noch etwas vergessen habe und noch schnell etwas nachmachen muss und wirklich weiß, du hast in den nächsten Monaten keine Ferien, dann tue ich das, was Frau Frey jetzt schon gesagt hat. Ich versuche dann die Tage beispielsweise, bei mir ist es natürlich nicht der Sonntag, aber wir haben ja den Pfarrersonntag, den Montag, das kommt nicht auf den Tag drauf an, ja. dass ich diesen Tag dann wirklich genieße. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern genau mit dem, was Sie sagen, dass wir wirklich auch Zeit brauchen, uns zu erholen. Also, dass ich mal dann wirklich, ich habe zwar am Montag die Frühmesse, aber nachher lege ich mich halt wirklich mal auf den Liegestuhl und lese in Ruhe einmal die Zeitung. Einfach sich Zeit nehmen. Oder ich gehe mal auf den Berg irgendwo, weil ich wohne in der Nähe des Juras. Und da kann man wunderbar wandern. Ich versuche dann wirklich, diese Zeit mir zu nehmen. Das ist das eine. Und das andere, ich würde Ihnen raten, wenn Sie wirklich merken, Sie haben auch arbeitsrechtlich zu wenig Ferien, weil man hat ja dann nach 50 hat man 5 oder 6 Wochen laut Arbeitsrecht, je nach Vertrag auch Ferien. Dann dürfen Sie Ihrem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin das auch wirklich sagen. Und unter Umständen, wenn Sie extrem gefordert sind oder je nachdem, was Sie für eine Arbeit machen, können Sie auch einmal fragen, ob Sie vielleicht 1 oder 2 Tage zusätzlich bekommen, einfach, dass Sie fähig sind zu regenerieren. Im schlimmsten Fall, also wenn Sie Erschöpfungszustände haben, dann kann man auch zum Arzt gehen und sagen Sie, ich komme einfach nicht mehr mit.
Ja, das Problem ist, das wissen ja eigentlich alle im Kopf, oder? Mhm. Aber in der Praxis ist so, man steht nicht gut da, wenn man zu sich selber und seinen Bedürfnissen dann steht, oder? Mhm. Und dann macht man es eben nicht, obwohl man es im Kopf sehr gut weiß. Und irgendwann passiert dann ein Unfall oder passiert eben so ein Erschöpfungszustand.
Eben, und vielleicht, ich würde halt dann doch sagen, es ist gescheiter, man redet mit dem Arbeitgeber, bevor es zu einem Erschöpfungszustand kommt, oder? Weil dann haben weder Sie etwas davon, noch Ihr Betrieb hat etwas davon, oder wo immer Sie arbeiten, geschädigt sind am Schluss alle, oder?
Ja, und Herr Pfarrer Rick, man kann es auch so sein, dass wir Christen vielleicht besonders gefährdet sind, uns selbst da zurückzustellen und zu denken, ja, Hauptsache die anderen. Und man würde jedem anderen solch einen Urlaub zugestehen, aber sich selber nicht. Und aber da dürfen wir auch gewiss sein, dass das Wort greift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also fangen wir auch bei uns an, das dürfen wir.
Ja, also das auf jeden Fall, also das würde ich ganz unterstreichen, auf jeden Fall. Wir haben das Recht, ich meine, Jesus nimmt sich das Recht im Evangelium, also schauen wir darauf, gell?
Gut, vielen Dank Ihnen auch für diese Frage. Alles Gute in die Schweiz. Ihnen, Herr Pfarrer Rickmann, herzlichen Dank für Ihre Betrachtungen in dieser Stunde Relaxen mit Gott. Das war das Thema heute in der Spiritualitätssendung. Herr Pfarrer Rickemann, am Ende der Sendung bitten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen, dass es uns gelingen möge, unser unruhiges Herz, wie es der heilige Augustinus einmal gesagt hat, in Gott zur Ruhe zu bringen, dass uns dieses Relaxen mit Gott und in Gott auch gelingt.
Ja, bitten wir um seinen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, schenke mir die Stille und Einsicht, auch die Freude an deinen Werken. Lass mich deine Wunder sehen und sie Lob preisen. Lehre mich Dankbarkeit und Bescheidenheit angesichts deiner Werke. Das gewähre uns, gütiger Gott, und gewähre uns, gütiger Gott, deinen Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.